Und Samuel sagt im 1. Samuel 15, Vers 22, was denkst du, worüber freut sich der Herr mehr, über viele Brand- und Schlachtopfer oder über Gehorsam gegen seine Weisung? Ich sage dir eines, Gehorsam ist wichtiger als das Schlachten von Opfertieren. Es ist besser, auf den Herrn zu hören, als ihm die besten Opfer zu bringen. Und da haben wir es, Gehorsam, eins meiner Problemwörter. Das ist, wenn ich an Gehorsam denke, dann denke ich an meinen Vater, wie der vom Krieg erzählt hat. Das war nicht oft der Fall, aber da kamen immer zwei Wörter vor. Blinder Gehorsam und Kadavergehorsam. Also wirklich bis in den Tod. Und wenn ich das dann vergleiche, so, das war meine Jugendzeit. Ich habe mich echt tierisch drauf gefreut, 18 zu werden. Dass ich entscheiden konnte, was ich machen will. Und dass nicht dauernd meine Eltern, Lehrer und so weiter mir gesagt haben, was ich tun soll. Das Problem war, als ich dann volljährig war, hat sich das nicht wirklich geändert. Es hat sich insofern geändert, dass jetzt mein Arbeitgeber da war, meine Eltern waren immer noch da, weil ich zu Hause gewohnt habe, mein Partner kam und. Also irgendwie war immer jemand, der mir gesagt hat, was ich tun sollte und gehorsam zu sein, das zu tun, was er gesagt hat. Ich denke, gerade wir Deutschen haben ein Problem mit dem Wort Gehorsam. Und nicht nur mit dem Wort allein, sondern auch mit der Herzenshaltung und dem Verhalten, dass dieses Wort, das mit diesem Wort einhergeht. Und das nicht ohne Grund. Wenn wir an unsere Geschichte denken, dann wurde mit diesem Wort schon ziemlich viel Schindluder getrieben. Wie alles Gute zu etwas Schlechten werden kann, wenn es extrem getrieben wird, so ist das auch mit Gehorsam. Die Stärken, die viele andere Länder an uns Deutschen schätzen, nämlich Verlässlichkeit, Konsequenz, Durchhaltevermögen, Organisationsbegabung, auch die Befähigung, etwas bis zum Ende durchzuziehen, kann im Extrem sich ändern in Sturheit, Unbeweglichkeit, Prinzipienreiterei, Rechthaberei und so weiter. Die Befähigung, sich einzuordnen als Teil eines Ganzen zu funktionieren, kann, wenn sie überzogen wird, den Einzelnen an die Seite drängen, bis dahin, dass der Mensch für ein übergeordnetes Ziel geopfert wird. Das ist die Gefahr bei überzogenem Gehorsam. Und gerade bei diesem Thema Gehorsam ist es erkennbar, diese an und für sich notwendige Bereitschaft, sich etwas sagen zu lassen und das auszuführen, was ein Vorgeordneter im Sinne des gemeinsamen Ziels anordnet, kann extrem zu einem Aufgeben eigener Verantwortung führen. Bis dahin, dass jemand bewusst Unrecht tut, weil er sich als Befehlempfänger daran gebunden fühlt. Das ist die negative Seite von Gehorsam. Und so ist das ganz besonders in Deutschland verständlich, dass wir beim Wort Gehorsam Bauchschmerzen bekommen. Ich würde sogar so weit gehen, dass in Deutschland, ganz speziell bei uns, Gehorsam zu einer fragwürdigen Tugend geworden ist. Jetzt gehöre ich schon so, sagen wir mal, zum Mittelalter. Ich habe das mit dem Gehorsam so mitbekommen. Aber ich habe mir das mal genauer angesehen. Ist Gehorsam wirklich heute unser Problem? Und ist das nicht eher genau das Gegenteil? In der verständlichen Abkehr vom übermäßigen Gehorsam sind wir inzwischen längst am anderen Ende des Pendelschlags angekommen. Unsere Gesellschaft schätzt wenige Werte so hoch ein wie persönliche Unabhängigkeit, Selbstbestimmung. Wir leben in einem Zeitalter des Individualismus, nicht der gedankenlosen Unterordnung. Der Einzelne, die eigene Meinung, selbst wenn sie objektiv, unhaltbar und nachweislich falsch ist, gilt immer mehr als das, was vorgesetzt, vorgedacht, angeordnet oder befohlen ist. Der Individualismus ist zurzeit die herrschende Denk- und Gefühlsstruktur der westlichen Welt. Das hat unter anderem die Auswirkung, dass größere Verbünde wie Kirchen, Gemeinden und Parteien und politische Organisationen es immer schwerer haben, Menschen zu integrieren und an sich und aneinander zu binden. Der Individualismus der Gesellschaft führt dazu, dass jeder Einzelne sich seinen Sinn, sein Wertesystem und seine Lebensbestimmung selbst erschaffen muss, was jedoch viele Menschen absolut überfordert. So ist es nicht unbedingt ein Wunder, dass manche Zuflucht zu totalitären Systemen suchen, die totalen Gehorsam verlangen und nicht am Menschen selbst, sondern nur am Erreichen ihrer Ziele interessiert sind. Auf der einen und unkorrigierbaren Individualismus auf der anderen Seite finden. Auf der Suche nach einem wahrhaft geistlichen Verständnis von Gehorsam ist die Bibel unsere beste Orientierung. Ein Blick auf das Thema offenbart, Gehorsam ist ein zentrales Thema sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament. Menschen und ganze Völker werden danach beurteilt, ob sie Gott gegenüber gehorsam sind oder nicht. Segen und Fluch, Heil und Unheil hängt davon ab. Dabei ist das gerade der Punkt. Beim biblischen Verständnis von Gehorsam geht es nicht um ein System, auch nicht um das Einordnen in eine menschlichen Autoritätsstruktur, sondern um mein Verhältnis zu Gott. Ihm allein und ihm zuerst soll der Mensch gehorsam sein. Gehorsam im biblischen Sinne ist also eine Sache der Beziehung zwischen mir und Gott. Dabei ist das deutsche Wort Gehorsam außerordentlich gut geeignet, den Kern dieser Beziehung zu verdeutlichen. Ganz ähnlich wie im griechischen Neuen und hebräischen Alten Testament sind im Deutschen die Worte Gehorsam und Gehorchen vom Handlungswort Hören abgeleitet. So ist Gehorsam etwas ganz Konkretes, nämlich das immer neue Hören. Gehorsam ist eine Einstellung, die zu Taten führt. Gehorsam entsteht aus der Beziehung und dem Zwiegespräch. Und es ist genau das Verweigern dieser Beziehung, beziehungsweise die Weigerung zu hören, die das Gegenteil vom biblischen Gehorsam ausmacht. In der Sündenfallerzählung können wir erkennen, nicht erst das Essen der verbotenen Frucht macht den Ungehorsam von Eva und Adam aus, sondern die Tatsache, dass sie nicht auf die Stimme, sie liehen einer anderen Stimme ihr Ohr und waren ihr gehorsam. Ihr Ohr war von Gott weggewandt, einer anderen Stimme zugewandt, auf die sie hörten und der sie gehorchten. Offensichtlich geht es immer um Gehorsam. Der Mensch kann anscheinend gar nicht anders, als auf irgendjemand oder irgendetwas zu hören und dann dem Gehörten zu folgen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, Gehorsam ist eine notwendige Grundstruktur des Menschen. Martin Luther drückt es wie so oft sehr drastisch aus. Der Mensch ist ein Esel. Die Frage ist, wer darauf reitet, Gott oder der Teufel. Und ich finde das ziemlich prägnant, das passt sehr genau zu dem, wie wir uns verhalten. Biblischer Gehorsam ist Antwort auf das Reden Gottes. Gott will nicht blinden Gehorsam, nicht erzwungene Unterordnung, sondern er sehnt sich nach dem freiwilligen Eingehen des Menschen auf seinen guten Willen. Ein gehorsamer Mensch ist also zuerst einmal ein hörender Mensch. Einer, der gelernt hat, die Stimme Gottes wahrzunehmen. Ein Beispiel für dieses Hören ist der junge Samuel, der als Diener im Tempel in der Nacht die Stimme Gottes zum ersten Mal hört und lernt, auf sie zu antworten. Rede, Herr, dein Knecht hört. Das ist wichtig. Wenn er redet, müssen wir still sein, sonst können wir ihn nicht hören. 1. Samuel 3, Vers 10. Aus dem Hören wollen und Hören lernen erwächst die Antwort, die mehr ist als das Ausführen von Anweisungen, Gehorsam als Antwort wird erst da möglich, wo unser Herz ein ganzes Ja zu dem findet, was uns gesagt wird. Halbherziger oder geheuchelter Gehorsam ist ein Widerspruch in sich selbst. Jesus erzählt eine Gehorsamsgeschichte, um diesen Unterschied zu verdeutlichen. Ein Vater bittet seine beiden Söhne, ihm auf dem Feld zu helfen. Der eine sagt ja, tut es aber nicht. Der andere sagt nein, besinnt sich jedoch und tut es dann doch, tut dann doch das Erbetene. Matthäus 21, Vers 28 bis 30. So ist Gehorsam eine Antwort auf das Reden Gottes, die zu einer Entscheidung und zu konkreten Handeln führt. Als ich das erste Mal gefragt wurde, ob ich mir das Ältestenamt vorstellen könnte, war meine Antwort nein. Ich habe einen anstrengenden Job, zu viel Arbeit, zu viel Reisen, meine Familie, das würde jetzt überhaupt nicht passen. Ich habe nicht mal darüber nachgedacht, nach Gottes Willen zu fragen, weil klar war, ich wollte das gar nicht. Ich wollte kein Ältester sein. 2 Jahre später wurde ich nochmal gefragt. Mein erster Gedanke war wieder nein, weil es hatte sich an meiner Situation nichts geändert. Ich bin dann aber ins Gebet gegangen, habe andere gefragt, ob sie für mich beten und hören. Und ich wusste ganz genau, was dabei rauskommt. Das war jetzt nicht unbedingt das, was ich wollte. Also habe ich in der Bibel nachgelesen, wie muss denn so ein Ältester sein, welche Voraussetzungen sollte er haben und was sind seine Aufgaben. Und danach bin ich ins Gebet, nein, in die Zwiesprache mit Gott gegangen und habe ihm eigentlich erklärt, dass ich garantiert nicht der Richtige bin. Also da gibt es eine ganze Menge andere Leute in der Gemeinde, die das garantiert besser können als ich. Die Antwort, die ich von ihm bekommen habe, war vor 2 Jahren, 2 Jahre später immer die gleiche. Da sehe ich dich. Also habe ich gesagt, okay, ich vertraue dir, ich mache das. Aber es war definitiv ein Gehorsamsschritt. Für mich ist heute die Aufgabe immer noch sehr herausfordernd. Auf der einen Seite, auf der anderen, ich mache sie gerne. Ich habe ja jetzt die ganze Zeit vom Hören gesprochen. Und wenn ich vom Hören rede, beziehe ich auch das geschriebene Wort, die Bibel, mit ein. Weil da steht der Wille Gottes für uns. Und wenn wir etwas hören, dann sollen wir es prüfen. Und wogegen kann ich es prüfen? Gegen die Bibel, sein Wort. Leider gibt es nicht wenige Menschen, auch Christen, die der Meinung sind, dass die Bibel an die heutige Zeit angepasst werden müsste. Da manche Aussagen nicht mehr in unsere Gesellschaft passen. Die Bibel wurde von Menschen geschrieben, zu einer Zeit, zu einer Gesellschaft, zu einem Zeitpunkt, der mit der heutigen Zeit, mit der heutigen Gesellschaft, mit dem heutigen Denken überhaupt nichts mehr zu tun hat. Ich muss dann wirklich mal fragen, glauben wir, dass Gott der Herr aller Herren ist? Glauben wir, dass er König aller Könige ist? Glauben wir, dass er jeden Stern ans Firmament gesetzt hat? Dass er der Erschaffer der Welt ist und dass Gott den Menschen. Ich hatte mehr erwartet. Wenn wir ein klares Ja haben, warum können wir dann nicht das alles andere, was in der Bibel steht, glauben? Im 2. Timotheus 3, Vers 16 steht: Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Es ist nicht menschengemacht, es ist von Gott eingegeben. Und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Rechtweisung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Für mich, die Bibel war, ist, wird immer aktuell sein. Es ist das Wort Gottes. Was mich eigentlich auf den Gedanken bringt, müssen wir Gesellschaft, als Gesellschaft uns nicht eher dem Wort Gottes anpassen, der Bibel? Aber kehren wir zurück zum Gehorsam. Der, dem gegenüber wir gehorsam sein wollen und sollen, ist kein anderer als Gott selbst. Der vertrauenswürdig, zuverlässig, treu, barmherzig, gütig, gnädig und voller Gedanken des Friedens und der Heilung ist. Der Gott, der das Volk Israel auch in den 10 Geboten, aber nicht nur dort zum Gehorsam gerufen hat, ist der Herr, ihr Gott und Erlöser, der sie aus der Knechtschaft befreit hat. Der Gehorsam des Volkes ist der Ausdruck ihres Dankes. Sie willigten ein in den Bund, zu dem sie Gott berufen hat. Ihr Gehorsam ist der Ausdruck des Vertrauens auf ihn. Sie haben ihn so kennengelernt, dass er vertrauenswürdig ist. Das war zu dem Zeitpunkt, wo sie den Bund eingegangen haben. Wenn man dann die ganze Geschichte sieht, ist das nicht immer gehorsam gewesen. Und Gott hat gestraft. Er hat die Babyloner geschickt und hat sie wirklich hart bestraft. Auch im Neuen Testament ist Gehorsam eine Antwort auf die Beziehung, die Gott uns in Jesus geschenkt hat. Nicht unser Gehorsam begründet dieses Verhältnis, sondern weil Jesus uns mit Gott versöhnt hat, werden wir jetzt auch befreit zum freudigen und vertrauensvollen Gehorsam. Die Erfahrung der Versöhnung durch Jesus schafft in uns ein williges und bereites Herz. Es geht um Vertrauen aus Gehorsam. Nein, es geht um Gehorsam aus Vertrauen. Ein Blick in die Bibel macht ganz klar deutlich, letzter, uneingeschränkter Gehorsam kommt nur Gott zu und keinem Menschen, auch keiner christlichen Gemeinschaft oder kirchlichen Vorgesetzten. Ja, es kann sogar notwendig sein, um Gottes Willen Menschen den Gehorsam zu verweigern. Dennoch erscheint in Bezug auf Menschen gelegentlich dieser Begriff: Gehorcht euren Lehrern, folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen. Und dafür müssen sie Rechenschaft geben, damit sie das mit Freude tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Hebräer 13, Vers 17. Doch wenn man das ganz genau liest, dann ist Gehorsam gegenüber den Lehrern ein abgeleiteter Gehorsam. Und das Nichtbefolgen dieser Ermahnung, längst nicht die schwerwiegenden Folgen, nach sich zieht wie der Ungehorsam gegenüber Gott. Ja, es gibt die biblische Ermahnung zum Gehorsam auch Menschen gegenüber. Aber sie fällt unter die allgemeine Aufforderung: Ordnet euch einander unter die Furcht Christi. Epheser 5, Vers 21. Solch eine gegenseitige Unterordnung kann in der Tat heilsam sein für unser Leben. Sie zeigt, dass wir nicht unabhängig, unkorrigierbar und unverbunden unser Christsein gestalten, sondern in Eintracht gegenseitiger Wahrnehmung und Respekt. Wir zeigen, dass wir bereit sind, uns in die Karten schauen zu lassen, unser Leben offenlegen und miteinander unterwegs sind auf dem Weg der Nachfolge Jesu. Die letzten 6, 7 Monate waren relativ schwierig durch diese Pandemie, durch Einschränkungen, neue Auflagen, alles das, was wir erfüllen mussten. Es gab Demonstrationen, Auflehnung dagegen. Und aus diesem Zweck habe ich mal in die Bibel geschaut, was sagt denn die Bibel zum Gehorsam gegenüber dem Staat? Ich fand das sehr spannend. Und wir hören von Apostel Paulus in Römer 13, 1 fortfahren: Jedermann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes. Klare, eindeutige Aussage. Und wenn man die wörtliche Übersetzung aus dem griechischen Urtext nimmt, dann heißt das, den euch übergeordneten staatlichen Gewalten ordnet euch unter. Und zu Zeiten Paulus waren die übergeordneten staatlichen Gewalten der römische Kaiser, die regionalen Statthalter und Gerichte sowie die zu der Zeit, das sind die Leute, die Jesus verurteilt haben und ans Kreuz genagelt haben. Und die wurden von Gott eingesetzt. Das muss man sich ganz klar machen. Das war für mich eine der schwierigsten Sachen. Es war Gottes Plan, von daher gut. Grenzen findet der christliche Gehorsam nur dann, wenn Machthaber verlangen, ganz konkret und persönlich gegen Gottes Gebot und Auftrag zu handeln. In solchen Fällen sprach Petrus und die Aposteln zum Hohen Rat, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5, Vers 29. Diese Verweigerung darf aber nur passiv, leidend sein und nicht im aktiven, gewaltsamen Widerstand. Wie Jesus spricht, wer das Schwert nimmt, der soll durch das Schwert umkommen. Selbst ein böser, ja antichristlicher Machthaber nimmt im gewissen Umfang immer noch seine Aufgaben als Ordnungsmacht wahr. Nämlich dem Chaos, dem Kampf jeder gegen jeden, der allgemeinen Kriminalität und äußeren Feinde abzuwehren. Petrus schreibt, seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen. Es sei dem König als dem Obersten, den Statthaltern als denen, die von ihnen gesandt sind, zu bestrafen der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Ehrt jedermann, habt die Brüder lieb, fürchtet Gott, ehrt den König. Und wir sollen für die herrschenden Machthaber beten, auch wenn sie böse sind. Das ist keine Bestätigung ihrer Bosheit, sondern dass Gott Unheil abhält und ihr Herz zum Guten wendet und stärkt. Das beinhaltet die Fürbitte für Machthaber, selbst wenn es nicht so ausdrücklich ausgesprochen wird. Paulus schreibt im 1. Timotheus 2, Vers 1 und 2, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte, Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für die Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Welche sind die uns heute übergeordneten staatlichen Gewalten? Das sind nach unserem Grundgesetz die gesetzgebende Gewalt, die vollziehende Gewalt und die rechtsprechende Gewalt. Also bedeutet für uns Römer 13,1 fortfahren, haltet die bestehenden Gesetze ein, seid der Regierung mit ihren Behörden und den Urteilen der Gerichte gehorsam. Simpel, ganz einfach. Dem Gehorsam widerspricht es nicht, wenn man auf den für den Staat vorgesehenen Rechtsweg staatliche Anordnungen und Gesetze vor Gericht überprüfen lässt. Ebenso widerspricht es dem Gehorsam nicht, wenn man in einer geordneten, gewaltlosen Opposition die Regierung ablösen will. Dass man eine Anordnung oder ein Gesetz für ungerecht oder für zu hart hält, reicht noch nicht aus, dem nicht nachzukommen. Trotz aller, auch bei uns in staatlichen Einzelbereichen herrschender Ungerechtigkeit, Härte und Missstände, haben wir doch dankbar festzustellen, dass wir uns nicht vor Verfolgung, Willkür und Gefängnis fürchten müssen, dass wir unsere Ehepartner, unseren Beruf, unseren Wohnort frei wählen dürfen, wir unseren christlichen Glauben offen leben können, unsere politische Führung und auch eine Opposition wählen dürfen. Solche weitgehenden Freiheit, wie wir aus der Geschichte wissen, ist nicht selbstverständlich. Deshalb haben wir allen Grund, Gott für unsere äußere Freiheit in unserem Staat zu danken und für die Obrigkeit zu beten. uns geht es sehr gut in diesem Land. Und wenn wir einen Vergleich hätten, einen direkten Vergleich zu anderen Ländern, wo Christen verfolgt werden, wo sie sterben für ihren Glauben, dann würden wir erkennen, wie gut wir es haben. Ich möchte zum Ende meiner Predigt eine kurze Zusammenfassung machen. Gehorsam ist kein veraltetes Relikt aus längst vergangener Zeit, sondern notwendige Herzenshaltung und Lebenspraxis für die, die es ernst meinen mit dem Christsein. Gehorsam gilt zunächst und ausschließlich Gott und drückt sich aus im Hören des Herzens auf seine Stimme und im Ernstnehmen. Wenn wir auf der Spur von Jesus sind, werden wir, so wie er, sagen können: Deinen Willen, mein Gott, tue ich gerne. Psalm 40, Vers 9. Und wir werden erkennen, dass Gehorsam gegenüber Gott wahre Freiheit beinhaltet. Die Freiheit, Ja zu sagen, wo es gut, notwendig und heilbringend ist. Amen.